Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Willkommen zu Einfach unterrichten Mathematik. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. In jeder Folge sprechen wir darüber, wie Mathematikunterricht lebendig wird, wie wir als LehrerInnen unsere SchülerInnen für das Fach begeistern können. Und heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, nämlich Nachhaltigkeit. Zu Gast ist heute Antonius Warmling. Er ist gemeinsam mit Christoph Meitzen Autor oder Herausgeber vielmehr der Ausgabe Mathematik 5 bis 10, in der sich alles um Bildung für nachhaltige Entwicklung, also BNE kurz gesagt, dreht. Antonius arbeitet als Autor, Moderator und Fortbildner und setzt sich dafür ein, mathematische Kompetenzen mit nachhaltigem Handeln zu verknüpfen. Schön, dass du da bist, Antonius.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich auch.
Schön, dass du da bist, Antonius. Lass uns mit einem kleinen Einblick starten. Warum ist die Kombination aus Mathematik, der einen und Nachhaltigkeit auf der anderen gerade jetzt so wichtig?
Ja, wir sehen, dass die Welt sich ja nur nicht gerade nachhaltig entwickelt. Wir haben die verschiedensten Krisen von der Klimakrise über die Arten, den Rückgang der Arten bis hin zu Ressourcenproblemen. Wir haben also genug Probleme und wir müssen dahin kommen, dass wir diese nachhaltiger gestalten. Und ich finde, da ist Mathematik genau das richtige Fach, denn Mathematik kann dazu eine ganze Menge beitragen.
Jetzt, ich bin ja selbst Geografielehrer. Jetzt hätte ich gesagt, ja, Geografie und BNE passt wunderbar. Da ist ein gutes Match. Aber was bedeutet BNE denn konkret für unseren Mathematikunterricht? Was kann man da machen?
Man kann eine ganze Menge machen, denn die Mathematik arbeitet ja mit Daten, mit Zahlen, mit Modellen und kann auf dieser Basis, ich nehme mal das einfache Beispiel Daten, kann Daten darstellen, sodass sie besser erfasst werden können, besser verstanden werden können. Mathematik kann aber auch Daten analysieren, kann Daten komprimieren und natürlich, wenn man weiß, dass man sich da auch auf ein heikles Feld begebt, man kann auch Prognosen machen. Ne, wir wissen ja, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, aber das können wir tun. Und wenn wir uns klar sind, dass das nicht unbedingt zutreffen muss, beziehungsweise wenn wir uns klar sind, dass das rauskommt, was wir auch reinstecken, dann können wir mit Prognosen vernünftig umgehen. Und so haben wir ganz viele Zugänge. Ich erwähne vielleicht auch noch den Bereich Stochastik, also die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Auch da gibt es einige Verknüpfungsmöglichkeiten. Wenn man die Wissenschaft schaut, sowieso, da wird ganz viel mit Statistik gearbeitet. Und auf einer niedrigen Ebene kann man das auch in der Schule tun.
Im Editorial der Ausgabe heißt es ja, dass Mathematikunterricht nicht nur fachliche Kompetenzen vermittelt, sondern auch dazu beitragen kann, relevante Themen kritisch zu hinterfragen. BNE wurde ja du darfst mich gerne unterbrechen, falls das falsch ist, was ich erzähle, aber ich glaube, BNE wurde durch die UN-Dekade 2005 bis 2014 und die Sustainable Development Goals zu einem zentralen Bildungsziel gemacht.
Richtig.
Also Aufgaben sollen Vielfalt thematisieren, Perspektivwechsel ermöglichen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Wie spiegelt sich das in den Beiträgen in der Zeitschrift Mathematik 5 bis 10 wieder?
Ich muss eben noch sagen, der Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung ist schon ein bisschen früher entstanden, nämlich eigentlich nach der Konferenz von Rio. Aber wie das immer so ist, dauert das eine Weile, bis das auch in der Schule ankommt. Und da waren genau die beiden zentralen Geschichten. Einmal die BNE-Dekade, Nachhaltigkeitsdekade von 2005 an und vor allem die Sustainable Development Goals, ganz wichtige Meilensteine. Mhm. So, jetzt schauen wir mal auf ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, was auch von mir und Christoph Meitzen stammt, wo es um einen Post in einem sozialen Netzwerk ging. Und was kann Mathematik da machen? Wir haben uns dann angeschaut, worum geht's eigentlich in dieser Aussage, die in dem Post gemacht wurde. Es ging darum, zu gucken, kann man die Klimakrise dadurch lösen, dass wir die Zahl der Menschen auf der Erde beschränken oder möglichst noch sogar kleiner machen. Und wir haben dann man kann fast sagen, ein Spiel entwickelt, wo einmal die CO2-Emissionen, an denen man ja die Klimakrise messen kann, durch Klötzchen dargestellt werden und die Zahl der Menschen durch Scheiben. Mhm. Und wenn man das auf der Weltkarte aufbaut, wir haben eine große Weltkarte genutzt, die 7 Weltregionen betrachtet, also nicht die einzelnen Länder, das wäre zu viel, aber die 7 Weltregionen, dann kann man feststellen, oh, zum Beispiel im Bereich Ostasien, da haben wir eine riesige Menge an CO2. Das sieht fast so aus, als wenn die Hälfte der CO2-Emissionen, ist auch ungefähr so, dort entsteht. Und wenn man dann die Perspektive wechselt, also ein mathematischer Perspektivwechsel, nämlich die Pro-Kopf-Emissionen betrachtet, dann sieht man plötzlich, die größten Pro-Kopf-Emissionen sind eindeutig im amerikanischen, nordamerikanischen Raum. Und in China ist es ungefähr hier wie bei uns hier in Europa. Also das ist so ein Perspektivwechsel, den man da schon mal darstellen kann. Und dann haben wir noch einen draufgesetzt und haben gesagt, gut, dann lass uns doch mal überlegen, wir denken mal 10 Jahre weiter. Nehmen an, wir haben eine Milliarde Menschen mehr. Wir sagen, in Afrika können die Menschen auch doppelt so viel CO2 produzieren wie jetzt, weil die sind ja auf einem sehr niedrigen Level. Und bei den anderen Ländern nehmen wir nur mal an, sie würden ihre Emissionen halbieren. Sie müssten ja eigentlich viel weiter noch bis 2040 sein, aber wir haben das mal vorsichtig formuliert. Und dann bauen die Schüler die Klötzchen und die Scheiben um und stellen plötzlich fest, sie haben eine ganze Menge Klötzchen übrig. Und da ist immer die Frage, was ist das jetzt? Sagen sie, wir haben mehr Menschen, aber wir haben weniger CO2. Also liegt es nicht daran, dass die Bevölkerungszahl stark wächst. Das ist ein kleiner Beitrag, aber der wird überkompensiert dadurch, wenn die Industrieländer es schaffen, ihre Emissionen deutlich zurückzufahren.
Ja.
Das ist so ein Beispiel.
Ja, das war ja auch so eine der ersten Unterrichtsideen, glaube ich, ne, in dem Heft, wo es eben um dieses Leitungswasser, Mineralwasser geht.
Da haben wir es ähnlich, genau. Da geht es ja auch darum zu gucken, wie kann ich denn Kriterien gestützt und möglichst aus Daten gestützt entscheiden, was ist besser? Kaufe ich lieber Leitungswasser, nehme ich Mineralwasser? Ne? Oder bei der Schokolade. Das war ja das zweite Beispiel in der 5-6. Wo die Autorinnen geschaut haben, ist die fair gehandelte Schokolade die bessere oder die von Aldi? Ja. Und das macht man nicht aus dem Bauch raus, sondern man guckt sich an, welche Kriterien kann ich anwenden und kriege ich Zahlen dazu und dann kann man es entscheiden.
Um jetzt mal auf die beiden Beispiele nochmal einzugehen, weil die HörerInnen wissen jetzt ja noch nicht, was es damit genau auf sich hat. Es geht darum, dass die SchülerInnen und Schüler, also in dem Beispiel mit dem Mineralwasser, mithilfe funktionaler Zusammenhänge untersuchen, wie viel Wasser sie über ein Leben hinweg trinken. Und dann können sie Kosten vergleichen, die CO2-Emissionen vergleichen und dann erkennen, dass Leitungswasser deutlich günstiger und umweltfreundlicher ist. Ne?
Genau, das meinte ich eben mit Daten erheben. Ne? In diesem Fall haben die es so gemacht, dass sie über ein Leben lang geguckt haben. Dann hat man schöne große Zahlen. Und kann auch gut vergleichen, Daten erheben und dann muss ich klar kriegen, welche Kriterien wende ich an. Und du hast jetzt genau 2 genannt, ne? CO2-Emissionen und natürlich die Kosten. So, und wenn ich die gegeneinander aufwäge oder abwäge, dann ist, glaube ich, die Entscheidung eigentlich klar. Dann kann aber trotzdem noch jede Schülerin oder jeder Schüler sagen, ich möchte aber doch lieber Leitungswasser trinken, Mineralwasser trinken, weil das mir einfach besser schmeckt. Also, was wir nicht wollen, ist der erhobene Zeigefinger. Du musst jetzt unbedingt für die nachhaltige Lösung sein. Oder vielleicht sieht jemand das als die nachhaltige Lösung an. Und das ist ganz wichtig dabei.
Das haben wir auch schon ein bisschen gespoilert und das Ergebnis quasi schon vorweg gesagt. Aber man konnte es sich wahrscheinlich auch schon denken, dass wenn man jetzt die Kosten und CO2-Emissionen nimmt, dass dann natürlich das Kriterium eher fürs Leitungswasser ausschlägt. Auch das andere Beispiel mit der Unterrichtsreihe Fair Naschen oder Unterrichtseinheit Fair Naschen.
Ein schönes Wortspiel.
Genau. Schokolade. Da geht es um Schokolade. Und da soll es ein Video geben über Kakaoanbau. Und dann analysieren sie Zucker- und Preisangaben und diskutieren Arbeitsbedingungen und Umweltprobleme. Und hier ist die Mathematik jetzt wieder ein Werkzeug, um bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Welche Kompetenzen können dadurch gefördert werden?
Ich sag mal, auf der einen Seite muss ich natürlich ich komme wieder auf die Daten zurück. Also ich habe einmal das Problem, Daten erstmal zu recherchieren. dann muss ich sie darstellen unter Umständen und auswerten. Und dann habe ich ja in diesem Fall mehrere Kriterien, die nebeneinander stehen und muss dann schauen, wie kann ich die miteinander verbinden? Kann ich sie überhaupt verbinden? Oder ist für die eine das eine Kriterium wichtig und für den anderen das dritte Kriterium wichtig? Ne? Also das ist immer die Freiheit, die jede Schülerin haben muss. Und von daher haben wir da jetzt, sagen wir mal, von der Mathematik selbst brauchen wir im Prinzip nur die Grundrechenarten. Ne? Es sei denn, wir stellen vielleicht noch eine Funktion auf. Aber auf dieser Basis der Daten dann kriteriengestützt zu entscheiden, das ist auch wichtig, finde ich, eine wichtige Kompetenz.
Ja, und wenn man jetzt ein bisschen in ältere Jahrgänge schaut, also das war jetzt ja eher so für die unteren Jahrgänge, wenn man jetzt in die älteren Jahrgänge schaut, dann gibt es jetzt zum Beispiel einmal das, was du vorhin schon genannt hast, wo die Lernenden diesen Post aus den sozialen Netzwerken prüfen. Und es gibt aber noch etwas zum Bereich Essen, also der Beitrag reflektiert Essen, Schulgelände als Acker. Da geht es darum, dass die Lernenden auch betrachten, wie viel Ackerfläche benötigt wird, um Zutaten für verschiedene Gerichte herzustellen. Also Linsencurry kann man jetzt hier nennen zum Beispiel.
Gegen Burger.
Genau. Genau, wieder eine schöne Gegenüberstellung. Und da arbeiten sie zum Beispiel dann ja mit Zuordnungen, diskutieren Konsumentscheidungen. Und was können die Schüler hier raus mitnehmen?
Also sie lernen einmal, dass es eine Möglichkeit gibt, diese beiden Gerichte, nennen wir jetzt mal nur die als Beispiel, das kann man für jedes andere im Prinzip ja auch machen, dadurch zu vergleichen, dass man, das ist das zentrale Kriterium ja hier, schaut, wie viel Fläche brauche ich eigentlich dafür? Fläche ist ja nicht unbegrenzt verfügbar. Also ist es ja auch wichtig, dass man Flächen schonend nutzt. Das heißt, durch bestimmte Lebensmittel kann ich oder für bestimmte Lebensmittel brauche ich weniger Fläche, für andere mehr. Dann habe ich natürlich die Mathematik, um die Flächen zu berechnen. Und dann kann ich auf der Basis und mit den anderen Kriterien vergleichend wieder eine Entscheidung treffen. Ja? Also da kommen wir ein bisschen in die Geometrie mit rein. Natürlich auch Auswertung von Daten, das zieht sich eigentlich durch alle Beispiele.
Was mir gleich auffällt, ist, dass man ja klassisch, sag ich mal, im Schulbuch häufig ein Vorgehen findet, was sich an verschiedenen mathematischen Inhalten orientiert. Und hier ist es ja eher so ein Zusammenschluss von vielen. Und das führt mich natürlich auch wieder gleich zu der Idee von so projektartigem Unterricht. Und da gibt es ja auch die Idee dieser Mini-Projekte, bei denen dann Lernende eigene Forscherfragen entwickeln und versuchen, mit mathematischen Werkzeugen zu beantworten. Und da gibt es ein Beispiel, auf das ich gerne eingehen würde. Und das ist die Frage, ist es in Köln im Winter wärmer geworden? Wobei dann was macht die Klasse da? Was ist vielleicht auch der Mehrwert von solcher Projektarbeit?
Ja, also vielleicht, gehe noch mal ein Stück zurück. Ich habe... wer das vielleicht nicht kennt, es gibt den sogenannten Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung. Der gibt so ein paar Rahmenvorgaben, wie nachhaltige Unterrichtsprojekte aussehen könnten und sollten. Und da ist zum Beispiel ein Kriterium, dass die Schüler auch selbst organisiert und selbst organisiertes Lernen erproben sollen. Das wird man nicht immer machen können, weißt du als Lehrer auch, aber immer wieder, finde ich, ne? Immer wieder muss man es tun. Und bei dem ist es jetzt so, einmal kommt das Thema von den Schülerinnen und Schülern, was ich gut finde, weil das ihr Interesse stärkt. Sie werden ernst genommen. Sie fühlen sich auch ernst genommen. Und dann müssen sie natürlich auch all das machen, was man als Forschender machen muss. Nämlich, sie sammeln Daten, sie stellen sie dar. In diesem Fall nehmen sie ja so unter anderem so Boxplots, ne? Und schauen sich die an und gucken mal, aha, da liegt der Durchschnitt, da sind die Ausschläge und vergleichen dann, der Median zum Beispiel, der liegt deutlich weiter rechts in diesem Fall als vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Damit hat man also schon ein Kriterium, wie man diese oder was man dabei gewinnt. Man muss bewerten und man muss auch sich dann vielleicht im Anschluss nochmal darüber unterhalten, ja, was heißt das denn jetzt für mich eigentlich? Also Handeln ist ja ein ganz zentraler Kompetenzbereich, der immer mitbedacht werden soll. Also nochmal kurz, wir haben erkennen, bewerten, handeln. Das sind die drei Kompetenzbereiche und die sind jeweils durch so Kernkompetenzen belegt. Ne? Und der Bereich Handeln, der kam bisher in der Schule sehr häufig zu kurz. Ne? Also in der Mathematik kennt man es ja, klassische Aufgabe meinetwegen aus dem Schulbuch. Man löst sie, hat eine Lösung, schreibt einen Antwortsatz, fertig. So. Und bei BNE ist man da eigentlich noch lange nicht fertig, sondern dann müsste man einmal gucken, hat man die richtigen Annahmen getroffen? Hat man bei der Prognose, wenn man eine gemacht hat, vielleicht eine richtige Funktion oder auch eine falsche Funktion verwendet? Also muss man vielleicht nochmal zurück und neu denken. Und was bedeutet das für mich? Sprich, wenn man jetzt, ist es in Köln wärmer geworden, da kann man daran vielleicht nicht direkt was ändern. Wenn man aber weiß, dass die Temperaturentwicklung auf der Erde ja auch durch den CO2-Ausstoß bedingt wird, ganz eindeutig, dann würde ich sagen, könnte man für sich entscheiden, ich engagiere mich zum Beispiel lokal irgendwo in einer Initiative oder ich spare CO2, indem ich mehr Bus und Bahn fahre. Gut, das ist für Schülerinnen und Schüler meistens sowieso der Normalfall, aber mich nicht mehr von Papa und Mama zur Schule bringen lasse, sondern nehme den Bus. Oder das Fahrrad.
Genau, es gibt dann Möglichkeiten, was man dann theoretisch machen kann. Ne? Was ich ja schön finde, ist, dass man tatsächlich als Schüler hört man ja oft davon, ja, es wird wärmer und Klimawandel und so weiter. Aber wenn man wirklich die Daten ermittelt und selber guckt und es selber feststellt, dann ist das ja ganz anders, als wenn irgendjemand dir sagt, ja, es wird immer wärmer und du hast es gar nicht selber überprüft oder gar nicht selber festgestellt. Und das finde ich tatsächlich ein sehr gelungenes Beispiel, wie man das eben halt wunderbar vermitteln kann.
Genau, eigentlich auch unbedingte Voraussetzung für eine Interessenförderung. Ne? Also die Schülerinnen und Schüler machen das ja nur engagiert, wenn sie auch davon überzeugt sind, dass das für sie was Gutes ist, also dass das für sie was bringt. Und wenn man das Thema selber vorgeschlagen hat, ist man da schon auf einem guten Weg, sag ich mal.
Ich würde gerne noch mal weitergehen in die Oberstufe. Da gibt es ja auch ein paar Beispiele in der Zeitschrift. Also in den älteren Klassen. Da gibt es zum einen, was mir aufgefallen ist, einen Beitrag zum Streaming und zum achtsamen Konsumieren. In der Einheit werden die SchülerInnen mit GeoGebra in Kontakt kommen. Da geht es um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen beim Videostreaming. Das geht los mit sogenannten Fermi-Fragen. Ne? Also wo sie dann widersprüchliche Schlagzeilen aus den Medien haben und auch hier wieder Widerspruch erstmal oder gegenüberstehende Dinge. Das scheint ja irgendwie sich durch die Ausgabe zu ziehen, dass es immer so zwei Pole gibt. Genau, und was können Sie dabei lernen? Ja, oder was machen Sie erstmal in dieser Einheit?
Ja, bei den Fermi-Fragen geht es ja darum, sozusagen zu gucken, wie viel Streaming-Zeit habe ich denn wohl? Hat denn wohl jeder von uns in der Woche, im Monat, im Jahr? Ne? Und kommt man wahrscheinlich auf sehr erstaunliche Zahlen, jedenfalls mehr als ich sie habe, obwohl ich auch viel am Computer sitze, aber nicht so viel streame. Aber ich denke, da kommen Zahlen raus, wo sich jeder erstmal ein bisschen wundert. So, das ist ja das Erste. So, dann ist das Zweite zu schauen, naja, diese Streamingzeit ist ja verbunden mit Energieverbrauch. Oder Energiegebrauch, sagen wir lieber. Verbraucht wird ja nichts. Und wenn ich das dann wiederum hochrechne oder verknüpfe mit den CO2-Emissionen, dann wird mir hoffentlich doch da klarer, dass jedes Handeln auch ja Konsequenzen hat in dem Sinne, dass bestimmte Dinge dann passieren. Ne? Also ich meine es nicht negativ, sondern wenn ich das mache, passiert das. Das ist unausweichlich. Ne? Wobei das natürlich kompliziert ist, haben wir da gelernt. Also es hängt vom Gerät ab. Mache ich das mit dem Smartphone, ist der Energieverbrauch anders als beim Tablet oder beim großen Fernseher. Es kommt natürlich darauf an, wie beziehe ich die Energie? Ist mehr erneuerbar oder ist viel Kohle, Gas, Energie dabei? Es gibt also keine eindeutige Lösung. Das ist übrigens auch ein sehr häufig klares Kennzeichen für BNE-Aufgaben. Wir haben nicht mehr diese eine Lösung.
Ja, ne? Die Ergebnisse von solchen Modellen hängen dann stark von den Annahmen ab, ne? Also je nachdem, was man so trifft.
Ja, ganz klar. Und sagen wir mal, man kann es jetzt noch fortsetzen. Zu der Zeit, als diese Aufgabe da entwickelt oder dieser Beitrag entwickelt wurde, war ja KI noch nicht so in aller Munde. Jetzt könnten wir auch feststellen oder eine Frage stellen, wie viel Energie verbrauchen denn eigentlich so KI-Anfragen, die ja jetzt viel häufiger passieren als Google-Anfragen. Man sagt so ein Faktor 10, ne? Und man weiß, die großen Tech-Riesen bauen Riesenspeicher und Server-Gebäude. Das kostet alles wahnsinnig viel Energie. Und dann kann ich mich ja durchfragen, kann heute nicht mehr ohne KI leben, glaube ich. Also, weil es sie gibt, ne? Man kann schon, aber ich glaube, man sich völlig abzukoppeln, ist nicht richtig. Aber ich kann mich dann fragen, muss ich das alles machen? Oder habe ich nicht da auch die Möglichkeit, eine Selbstbeschränkung vorzunehmen? Oder, weiß ich, irgendwas auf dem Dach zu haben, was mir dann erneuerbare Energien zuführt und damit habe ich es dann wieder, ist mein Gewissen beruhigter, ne, ist nicht nur das Gewissen beruhigter, sondern
ein Stück kompensiert, ein Stück weit kompensiert, ja. Mhm.
Genau, es ist auch der CO2-Ausstoß natürlich verkleinert dadurch, ne?
Die Schüler werden natürlich in die Situation gebracht, genau solche Fragen dann auch zu diskutieren, ne?
Genau, und sie versuchen dann natürlich Daten und Funktionen da einzubauen, dass es auch nicht nur aus dem Bauch macht.
Nee, genau. Ja, nein. Also wir wollen ja schon, dass sie argumentieren können dann auch. Und das war mit
genau.
Hilfe mathematischer.
Ja. Und zwar mit mathematischen Mitteln, genau.
Ein Beitrag war da noch, der mir ins Auge gestoßen ist, und zwar ging es da um den Klimawandel. Soll es darum gehen, dass die an eine Klasse Temperatur da an der letzten 140 Jahre mit Hilfe von Tabellenkalkulationen analysiert und dann so Regressionen macht, ne, und mit Hilfe dieser Regression Prognosen erstellt. Und dann kann diskutiert werden, ob das 1,5-Grad-Ziel erreichbar ist oder nicht. Ich habe gerade heute gehört, dass es wohl nicht mehr erreichbar ist und dass man sich jetzt schon versucht, auf ein 2-Grad-Ziel irgendwie in die Richtung zu entwickeln, zu einigen. Aber das ist jetzt nur so am Rande, die Info. Aber ich glaube, dass diese Aufgabe natürlich auch ein Stück weit dazu dienen kann, so nochmal das Verständnis für den Klimawandel auch zu schärfen.
Ja, ganz genau. Erstmal ist es ja schon ein sehr langer Zeitraum, ne? Seit 1881 haben wir Aufzeichnungen und der Deutsche Wetterdienst stellt auch all diese Daten zur Verfügung. Das ist wirklich toll. Wir haben jede Menge Daten, wenn man weiß, wo man sie kriegen kann. Ne? Beim Deutschen Wetterdienst kriegt man unglaublich viele Mengen an Daten über Deutschland. Und wenn ich jetzt die Entwicklung betrachte, dann sehe ich natürlich, bis 1960, 70 war das relativ schwach ansteigend und dann plötzlich geht die Kurve nach oben. Und da kann man sich natürlich fragen, wie geht's weiter? Und das hat ja die Gruppe auch getan. Und dann haben sie Annahmen gemacht. Sie haben gesagt, nehmen wir mal an, es könnte exponentiell weiter verlaufen. Dann kann ich eine bestimmte Funktion entwickeln und kann gucken, wo bin ich denn dann oder wann bin ich denn bei diesen 1,5 Grad mehr. Und das ist natürlich nicht eindeutig, welche man da nehmen muss. Ne? Es gibt Fälle, wo das klar ist. Also wenn sich Menschen vermehren, dann ist eigentlich klar, weil die neuen Menschen sich ja auch vermehren, hat man eher ein exponentielles Wachstum. Bei den Temperaturen kann man das nicht so eindeutig sagen. Und das ist ja das Spannende daran. Die gucken dann einmal exponentiell und sagen, passt nicht so richtig, linear passt auch nicht so richtig, irgendwo was dazwischen. Ne? Und das ist doch ganz wichtig, dass die Schüler lernen, man kann mit Daten arbeiten und kann auch vernünftige mathematische Fragestellungen und Funktionen benutzen, aber ich bin nicht sicher, dass das, was ich rauskriege, jetzt genau das zutrifft. Ne?
Nee, genau. Aber man kann ja Trends erkennen, zum Beispiel.
Man kann Trends erkennen.
Genau. Und die Schüler merken ja dadurch eigentlich auch erst, wie komplex dieses Thema Klimaprognose ist.
Die Klimamodelle sind natürlich viel, viel, viel komplexer. Die können wir nicht nutzen, das ist klar. Aber ich denke, auf dieser kleinen Ebene können wir durchaus sagen, dass es steigt, ist ja, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Wie es steigt, das ist schon eine entscheidende Frage. Wir haben gesehen, in den letzten 20 Jahren ist es wahnsinnig schnell gestiegen, viel mehr, als man vorher gedacht hat. Und das hängt natürlich auch klar damit zusammen, dass die CO2-Emissionen immer stärker wachsen.
Ja, wenn wir jetzt mal abschließend so den Blick auf die verschiedenen Beispiele richten, die wir heute so angegangen sind, da wird schon deutlich, wie vielfältig Mathematikunterricht im Sinne von BNE sein kann. Wenn man das mal zusammenfasst, dann haben wir kann man mit Alltagskontexten einsteigen, also Wasserverbrauch, Schokolade, die Streaming-Nutzung. Das sind so Themen, an denen sich dann mathematische Methoden erproben lassen. Man kann das in Form von Projekten oder Mini-Projekten durchführen, in denen Lernende da auch eigene Fragestellungen entwickeln können, reale Daten untersuchen. Mathematik kann auch als Instrument zur Kritik genutzt werden. Also wenn man sich da zum Beispiel das von dir eingangs erwähnte Beispiel zur Bevölkerungsentwicklung, dem CO2-Energieverbrauch, CO2-Verbrauch und dem Energieverbrauch vom Streaming oder auch mit Temperaturprognosen anschaut, dann gibt es eben die Möglichkeit, so Behauptungen zu überprüfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Und man hat so eine gewisse offene Unterrichtskultur, also es gibt viel Raum für Diskussionen. Lernende können ermutigt werden, verschiedene Perspektiven einzubringen und ihre Meinung mathematisch dann auch zu untermauern.
Ich finde dieses Beispiel zur HPV-Impfung noch ganz wichtig. Ja, also HPV ist ja so eine Krebserkrankung, die man tatsächlich dadurch gut bekämpfen kann, dass man sich früh impfen lässt. Im Prinzip müssten Mädchen, hat man früher gedacht, heute weiß man aber auch, bei Jungen ist es genauso, müssten frühzeitig geimpft werden, bevor sie den ersten Geschlechtsverkehr haben. So, und das legt dieser eine Beitrag da sehr deutlich dar, auch mit Zahlen und Daten rein, dass man da ganz leicht ins Handeln kommt, nämlich sich überlegt, jede Impfung hat Risiken, das wissen wir, aber sind die Risiken hier in diesem Fall nicht viel, viel kleiner als das Risiko, sich nicht impfen zu lassen und damit HPV zu kriegen. Fand ich auch nochmal ein ganz wichtiges Beispiel, weil es aus der Reihe der anderen so ein bisschen raussticht. Also wir haben viel mit Klima und konsequente Ernährung und so. Und
das Tolle ist ja dabei auch, dass sie so ihre eigene Einstellung zur Impfung auch reflektieren können und dann eben halt auch überlegen können, wie mathematische Modelle helfen, so Entscheidungen zu treffen. Ne?
Und wenn jemand sagt, aber ich lasse mich nicht impfen, ich halte das für zu großes Risiko, dann muss man das akzeptieren. Ne? Also wir kommen ja aus der Corona-Pandemie und da gab es ja wirklich diese Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern und den Gegnern und die haben sich die Argumente um die Ohren gehauen, aber keiner hat auf den anderen gehört. Da sollten wir nicht wieder hin, sondern wir sollten sagen, hier sind die Argumente, wenn du denkst, das eine ist für dich wichtiger, dann mach es so. Aber handle so wie du, handle bewusst.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich denke, damit sind wir auch dann am Ende unserer heutigen Folge. Ja, liebe HörerInnen, wenn euch das Thema interessiert, dann schaut unbedingt in die Ausgabe von Mathematik 5 bis 10, über die wir heute gesprochen haben, Mathematik und BNE. Genau, und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder einschaltet und auch die nächste Episode von Einfachunterricht Mathematik nicht verpasst. Also, Antonius, herzlichen Dank für die Einblicke.
Gerne.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.